Wir hatten uns in den letzten Wochen anhand des Bibeltextes aus dem Hebräerbrief, 12. Kapitel, immer wieder mit der Frage beschäftigt, was Heiligung eigentlich ist. Das ist ja so ein bisschen antiquiertes Wort, da hat jeder so seine bestimmten Vorstellungen vom komischen Heiligen bis zum Eremiten, der irgendwo in einer Höhle lebt und so weiter. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was Heiligung eigentlich ist und wie sie sich in unserem Leben zeigt. Und wir hatten dann in diesem Text, Hebräer 12, in den Versen 14 und 15, nochmal so ein bisschen so ein paar praktische Aspekte gesehen. Dort steht, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Ihr erinnert euch daran, dass wir darüber gesprochen hatten. Wir hatten uns damit beschäftigt, dass der Herr uns tatsächlich auffordert, im Frieden mit jedermann zu leben und diesem Frieden nachzujagen, was sicherlich nicht immer ganz einfach ist, aber was Jesus ganz offensichtlich uns anheimstellt und von uns auch ein Stück weit erwartet. Vor 14 Tagen hatten wir festgestellt, dass Heiligung und Gnade ganz eng zusammengehören. Also dass Heiligung ohne Gnade eigentlich gar nicht funktioniert. Wir hatten diese Definition gehört, was Gnade ist, was die Gnade Gottes ist. Und da hieß das, dass die Gnade Gottes eine unverdiente Zuwendung Gottes ist, aus der heraus er uns mit vielerlei Gaben beschenkt. Was für eine schöne Definition. Das ist so der Charakter Gottes. Wenn wir Gott begegnen, dann begegnen wir dem Gott der Gnade. Gnade entspringt seinem Wesen. Gott ist gnädig. Und erst mit der Gnade Gottes in unserem Leben, und ich möchte dich sehr ermutigen, diese Predigt nochmal anzuhören. Sie ist in unserem Podcast und auch auf YouTube nochmal anzuhören und anzuschauen. Erst mit der Gnade Gottes in unserem Leben ist es überhaupt möglich und überhaupt erstrebenswert, in der Heiligung zu leben. Ansonsten ist das Ganze eine dröge Angelegenheit, endet letztendlich in Härte, in Gesetzlichkeit, in Moralismus, Freudlosigkeit und so weiter. Und das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir sollen fröhliche Heilige sein, wir sollen Menschen, Männer und Frauen sein, die abgesondert sind für Gott, aber nicht irgendwo in der Höhle, in der berühmten Höhle, sondern hier mitten in diesem Leben, mitten in dieser Welt, abgesondert für Gott, um für ihn und mit ihm zu leben. Und das ist etwas Befreiendes, etwas Schönes und nicht, was uns unter irgendeine moralinsaure Knute drängt. Wie gesagt, der Versuch, ohne Gnade heilig sein zu wollen, ist schrecklich und lass das sein. Deswegen sollen wir auch sehr genau darauf achten, dass wir keinen Mangel an der Gnade Gottes haben. Das sagt uns der Hebräerbrief hier. Wir sollen aufeinander achten, dass wir alle genügend von dieser Gnade Gottes haben, dass wir genügend aus dieser Fülle der Gnade Gottes schöpfen, dass kein Mangel in dieser Hinsicht in unserem Leben vorhanden ist. Und dann geht der Schreiber des Hebräerbriefes auf einen weiteren Aspekt der Heiligung an und ein. Und das ist nicht so ein ganz einfacher Punkt. Und als ich mich so darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, ist ein schwieriges Thema, betrifft viele von uns, betrifft uns vielleicht auch immer wieder mal, aber etwas, was auch mit dir persönlich und auch mit uns als Gemeinde zu tun hat und was nicht ohne ist. Also das Thema, was heute kommt, das, was ich dir heute vorlegen möchte, ist nicht ohne. Und das hat etwas mit deinem Herzen zu tun. Und höre das, was ich dir heute sage, zunächst mal für dich. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Das hatten wir. Und dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Also hier ist die Rede von Bitterkeit, hier ist die Rede von einer Wurzel der Bitterkeit, was ganz offensichtlich im Zusammenhang steht mit Gnade. Den Zusammenhang werde ich euch gleich zeigen. Fakt ist aber, dass dieser Satz, genauso wie der mit der Gnade, eingeleitet wird mit dem achtet darauf. Achtet darauf, dass es nicht so ist. Achtet darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Und dieses achtet darauf, hatte ich euch ja erklärt, ist ein sehr starkes Wort. Es ist eine sehr starke Aufforderung. Also der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns hier, stellt auf alle Fälle sicher, dass keine Bitterkeit unter euch existiert. Sorgt unbedingt dafür, dass sich keine Wurzel der Bitterkeit entwickeln kann und auch nicht bleiben kann. Achtet sehr genau darauf. Achtet aufeinander. Das ist ganz wichtig. Das ist mit doppeltem Ausrufezeichen. Achtet darauf, dass das nicht in eurem Leben in der Gemeinde Raum findet. Bitterkeit wird hier als etwas Zerstörerisches geschrieben. Nicht als ein Kavaliersdelikt, etwas, das einen selber und die Menschen um einen herum und in dem Falle im Besonderen die Gemeinde beschädigen und beeinträchtigen kann. Und deswegen ist der Hebräerbrief, der Schreiber hier so deutlich und sagt, achtet unbedingt darauf, dass diese Sache nicht unter euch existieren kann. Und das ist eine Sache, die hat mit unserem Herzen zu tun. Das ist eine Sache, die geht jeden von uns an. Es ist keiner, der sagen kann, weil ich weiß gar nicht, wovon der heute redet. Ich glaube, dass jeder von uns in der Gefahr steht, in Bitterkeit oder vielleicht immer mal wieder in Bitterkeit zu verfallen. Warum? Ich habe mal nachgelesen, was Bitterkeit eigentlich ist. Ich habe ein bisschen psychologische Literatur gewälzt und so weiter und mir ein paar Gedanken gemacht und habe so ein paar Gedanken dazu gefunden, die ich euch einfach so am Anfang dieser Predigt weitergeben kann. Was ist Bitterkeit? Das ist ja so, ja, jeder hat so eine gewisse vage Vorstellung. Aber was ist Bitterkeit eigentlich? Und eine Aussage, die ich gefunden habe, ist, Bitterkeit ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Nicht mehr und nicht weniger. Aus psychologischer Sicht ist Bitterkeit die Folge eines verletzten Selbstwertgefühls und eines daraus resultierenden geringen Selbstvertrauens. Und die Ursache für Bitterkeit ist ganz oft eine tiefe Enttäuschung oder eine schwere persönliche Kränkung. Es können auch andere Dinge sein, schwerwiegende Lebensumstände und so weiter. Aber so der Kernpunkt ist, Bitterkeit entsteht meistens aus einer tiefen Enttäuschung heraus, wo immer die herkommt, und aus einer persönlichen oder aus einer persönlichen Kränkung. Das heißt, die Person, die bitter ist oder bitter wird, die fühlt sich von der Umwelt, von ihren Mitmenschen, vom Schicksal, von Gott höchst ungerecht behandelt. Wieso passiert mir das? Was ist mit mir? Die sind alle gegen mich. Was ist mit meinen Lebensumständen? So habe ich mir das nicht vorgestellt und so weiter und so fort. Also wir erleben ja alle immer mal wieder solche Dinge, aber das ist etwas, was sich ganz offensichtlich im Leben eines Menschen verfestigt. Und aus dieser Enttäuschung und Kränkung heraus resultiert auch eine gewisse Eigendynamik. Und das sagt uns hier auch der Hebräerbrief. Die Betroffenen, Menschen, die solche Dinge erleben und entsprechend reagieren, entsprechend das sich verfestigen lassen, die reagieren nicht selten auch mit einer ohnmächtigen Wut, mit Rachegefühlen, mit Groll, mit Feindseligkeit und Aggression sowohl gegen andere Menschen als auch gegen sich selber. Das ist genau das, was der Hebräerbrief hier sagt. Diese Bitterkeit verunreinigt einen selber und die Menschen um einen herum. Und das wirst du bestätigen können, wenn du mit einem Menschen zu tun hast, der bitter ist. Das ist unangenehm. Das ist einfach unangenehm. Du merkst, da kommt etwas aus dem Leben dieses Menschen heraus, was dir schlicht und ergreifend nicht gut tut. Was bitter ist, was dir selber einen bitteren Geschmack, einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Und deswegen ist die Bibel an dieser Stelle auch so klar. Deswegen beschreibt sie das auch mit diesen drastischen Worten und sagt, wir sollen darauf achten, dass Bitterkeit keinen Raum bei uns findet. Und ich habe es gerade schon angedeutet, in diesem Hebräertext werden dieses an der Gnade Gottes Mangel haben und Bitterkeit sozusagen miteinander in Beziehung gesetzt. Und Gnadenlosigkeit und Bitterkeit haben also letztendlich miteinander zu tun. Ein Lebensstil der Gnadenlosigkeit, also selber keine Gnade zu nehmen, von Gott keine unverdienten Geschenke annehmen zu können und zu sagen können, egal wie ich bin, egal wie meine Umstände sind, ich empfange trotzdem von Gott, weil er gut ist zu mir. Nicht, weil ich gut bin oder alles richtig gemacht habe, ich empfange von Gott. Also der Lebensstil der Gnadenlosigkeit, selber keine Gnade zu nehmen und auch anderen keine Gnade zu gewähren. Und zu sagen, okay, Gott ist gut zu mir, Gott ist auch gut zu der anderen Person und ich will auch gut sein, ich lasse das mal einfach so dahin laufen, führt zwangsläufig in Bitterkeit. zwangsläufig. Der Zusammenhang hier ist sehr klar. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel aus dem Neuen Testament geben. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennen, glaube ich, die allermeisten. Und dieses Gleichnis spricht ja zunächst einmal von dem Unterschied zwischen den Menschen, die unter dem alten Bund leben und unter dem neuen Bund. Das ist so erstmal der Grundgedanke dieses Gleichnisses. Aber dann, wenn du es genauer liest, stellst du fest, ist das auch ein Beispiel für unsere Reaktion auf die Gnade Gottes. Ist ein Beispiel dafür, wie wir Gnade Gottes empfangen können, wie wir darin leben können und wie es ist, wenn man die Gnade Gottes nicht empfängt, nicht lebt und nicht weitergibt. Und dieses Beispiel will ich euch kurz vorlegen. Ihr kennt die Geschichte. Da war also eine Familie, in dieser Geschichte gibt es drei Protagonisten, den Vater, den älteren Sohn und den jüngeren Sohn. Von mehr ist da erstmal nicht so die Rede, das sind so die handelnden Personen. Und ihr wisst, wie das war, der jüngere Sohn kommt eines Tages auf die Idee und sagt so, hier auf dem Hof von Vater ist mir das zu langweilig, ich will in die weite Welt rausziehen. Und dann geht er zu seinem Vater und sagt, Vater, ich möchte gerne in die weite Welt ziehen und bitte teil mir mein Erbe aus. Bitte gib mir meinen Erbteil schon jetzt vorlaufend, dass ich Geld zur Verfügung habe und damit losziehen kann. Gesagt, getan, der Vater tut es und der jüngere Sohn nimmt also das ganze Geld, was er da bekommen hat und so weiter und zieht los. Und ihr kennt die Geschichte, er lebt in Saus und Braus, ne, und was weiß ich, kauft sich teure Autos und feiert rauschende also wahrscheinlich ein Rennkamel oder ein Luxusesel oder so, ne, und verprasst also das ganze Geld und rauschende Feten und Feierlichkeiten und Frauen und so weiter und so fort. Ihr kennt ja diesen berühmten Spruch, mein ganzes Geld habe ich mit schnellen Autos, Frauen und Drogen verbraucht und den Rest habe ich verprasst. Ne? So. Und genauso war das bei diesem jüngeren Sohn auch. Der hat also das ganze Geld verprasst. Und dann passierte etwas. Es entstand in dem Land, wo er war, eine Hungersnot. Das ganze Geld war plötzlich alle. Seine Freunde haben sich dann ganz stickum vom Acker gemacht, so nach dem Motto, Geld alle, schön dich kennengelernt zu haben, mein Lieber, sieh zu, wie du klarkommst. Und weg waren sie und er stand alleine da. Und plötzlich war die Hungersnot da und er hatte nichts, womit er irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Er konnte offensichtlich auch nichts und er geht hin und lässt sich von jemandem anstellen, die Schweine zu hüten. Und das war für einen Juden so ziemlich die allerletzte Arbeit, die man annehmen konnte, Schweine zu hüten. Aber damit nicht genug. Offensichtlich hat er so wenig Lohn bekommen, vielleicht hatte er nur Obdach oder was bekommen, dass er trotzdem noch Hunger hatte und er dachte, er könnte sich was von dem Futter von den Schweinen nehmen. Und selbst das durfte er nicht. Und es ging ihm richtig schlecht. Es ging ihm richtig schlecht. Und in dieser Situation geht er in sich, und das ist so schön beschrieben, lies das mal zu Hause, Lukas 15, geht er in sich und sagt, ich will zurückgehen zu meinem Vater. Selbst die Tagelöhner bei meinem Vater sind besser dran, sind besser versorgt als ich hier in der Fremde unter den Schweinen. Und dann trifft er so diese einsame Entscheidung und er sagt, also egal was gewesen ist, ich gehe zu meinem Vater und versuche, was möglich ist. Und er geht hin und kommt auf dem Weg dem Gehöft, dem Haus der Familie näher und der Vater sieht den Sohn von fern und läuft ihm entgegen und fällt ihm um den Hals und begrüßt ihn und holt ihn rein in das Haus und damit nicht genug. Er sagt zu seinen Angestellten, Sohn, jetzt wollen wir ein großes Fest feiern. Mein Sohn, der tot war, ist wieder lebendig geworden. Mein Sohn, der weg war, der ist wieder hier. Und lasst uns das feiern. Lasst uns diesen Tag groß feiern. Und wir sehen hier an der Reaktion des Vaters und an dem, was der Sohn sagte ja vorher, Vater, ich bin wieder da. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem Tagelöhner. Das reicht mir schon. Der Vater sagt, nein, ich setze dich wieder ein. So dieses Bild, den Ring am Finger, das Festgewand, die Schuhe an den Füßen, das ist ein Zeichen dafür, dass der Vater seinem Sohn Gnade gewährt hat, dass er ihn wieder angenommen hat, nicht als Tagelöhner, sondern als Sohn. Er hat gesagt, du bist immer noch mein Sohn, egal was da gewesen ist. Und das zeige ich, das wird demonstriert durch diese Festkleidung und durch dieses Festmahl und durch diese Feier. Du bist wieder da. Du bist wieder da. Und der Sohn und der Vater, die lebten Gnade. Der Sohn empfing die Gnade. Er sagte, ich bin's nicht würdig. Aber der Vater sagte doch. Und der entnahm diese Gnade an. Und hat wahrscheinlich gesagt, oh danke Vater, dass du mich so wieder zurücknimmst, so wieder annimmst. Er hatte Fehler gemacht, schwere Fehler gemacht. Er hatte das Geld der Familie, auch wenn es sein Erbteil war, durchgebracht. Aber er hat Buße getan. Er ist umgekehrt. Er hat seine Sünde bekannt. Er hat zum Vater gesagt, Vater, ich habe alles falsch gemacht. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Und er hat Gnade bekommen und Gnade genommen. Und der Vater hat Gnade gewährt. Sein Bild für dich und mich. Wenn wir in das Haus des Vaters kommen, wenn wir unser Leben Jesus geben, der Vater empfängt uns mit seiner Gnade und sagt, egal was da gewesen ist, egal ob du bei den Schweinen warst, egal ob du alles, was ich dir vorher schon geben wollte oder gegeben habe, durchgebracht hast, ich nehme dich trotzdem als Kind an, als Sohn und als Tochter. Das ist Gnade, das ist Gnade. Dann ist da aber noch eine Person, der ältere Bruder. Und der ältere Bruder, der sieht das Ganze, er sieht, dass sein jüngerer Bruder zurückkommt, er sieht, wie der Vater darauf reagiert und er kommt nicht zu dem Fest. Er bleibt einfach weg, er zieht sich zurück. Und der Vater geht hin und sagt, mein Sohn, was ist los? Dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt, warum kommst du nicht und feierst mit uns? Und dann sagt er zu ihm, weißt du was, ich habe dir viele Jahre gedient. Ich habe immer, das steht sogar so da drin, ich war dir immer gehorsam. Ich habe immer getan, was du wolltest. Ich habe immer das gemacht, was du mir gesagt hast. Aber mir hast du nie etwas gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal feiern kann. Und er ärgerte sich über die Großzügigkeit, über die Gnade des Vaters. Er sagte, ich bin immer hier gewesen, der hat alles falsch gemacht und dem steckst du vorne und hinten doppelt und dreifach rein und ich bin hier und konnte nie mal irgendwie ein Fest mit meinen Freunden feiern. Ich mache nicht mehr mit. Ich bleib fern. Macht, was ihr wollt, ich mache nicht mehr mit. Und da sehen wir, ihr Lieben, da hat sich über die Jahre, vielleicht waren es Jahre, wo der jüngere Bruder weg war sicherlich eine längere Zeit, da hat sich etwas über die Jahre in dem älteren Sohn aufgestaut. Das ist nicht so von jetzt auf gleich passiert. Ich kann mir so die Gedanken vorstellen, die er hatte. Und es wurde ja deutlich an diesem, mir hast du nie etwas gegeben. Ich war immer hier, ich habe nie etwas bekommen. Ich glaube, dass er sich geärgert hat über das egoistische Verhalten seines Bruders. Und das war auch egoistisch. Ich meine, du musst bedenken, er wollte sein Erbe ausgezahlt bekommen. Das heißt, der Vater musste mit Sicherheit, gehen wir mal davon aus, dass er Landwirt war, dass er Ackerbau und Viehzucht betrieben hat, der musste mit Sicherheit Tiere verkaufen. Der musste vielleicht einen Teil der Felder verkaufen oder verpachten oder so. Der musste vielleicht sich von bestimmten Dingen trennen, um seinem Sohn das Erbe auszahlen zu können. Das hatte der bestimmt nicht irgendwie im Geldbeutel oder der Matratze liegen. Das heißt, der jüngere Sohn hat tatsächlich das Familienunternehmen möglicherweise in eine Art Schieflage gebracht. Das war nicht so ohne. Und der Ärger des älteren Bruders war gerechtfertigt. Der hatte egoistisch gehandelt und dann war auch noch alles weg. Ja, wenn das wenigstens an der Börse angelegt hätte und dann als Millionär zurückgekehrt wäre. Nein, es war alles futsch. Und er hat sich darüber geärgert, dass er geblieben ist und dass er nicht die Welt sehen konnte wie sein Bruder, dass er nicht das Jet-Set-Leben führen konnte wie sein Bruder, auch wenn es nur von kurzer Dauer war. Er ärgerte sich darüber, dass er nicht die Träume leben konnte, die sich sein jüngerer Bruder einfach so erfüllt hat, zu sagen so, ich mache jetzt mal was und ich gehe jetzt einfach los. Er ärgerte sich über die Großzügigkeit des Vaters. Er ärgerte sich über die Gnade, die der Vater seinem jüngeren Bruder zeigte. Wieso macht er das? Und das Ganze in Kombination von etwas, was diese Gnadenlosigkeit, die da herauskommt, so besonders macht. Er sagte zu dem Vater, weißt du was, ich habe dir mein Leben lang gedient und mir hast du nie etwas gegönnt. Ich konnte nie mit meinen Freunden mal feiern. Und weißt du, was der Vater sagte? Der sagte, mein Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Du hättest jederzeit feiern können. Du hattest immer Zugang zu den Ressourcen. Du hattest immer Zugang zu dem, was du hier siehst. Was mir gehört, gehört dir. Warum hast du es nicht getan? Warum hast du es nicht genommen? Das heißt, der ältere Sohn kannte seinen Vater nicht. Er kannte ihn vielleicht physisch, aber er kannte nicht die Gnade seines Vaters. Und er hat nicht verstanden, dass er Sohn ist. Er hat gelebt wie ein Angestellter. Er hat gelebt vielleicht wie ein Tagelöhner, aber er hat nicht gelebt wie ein Sohn. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass er bitter wurde. Das Ergebnis war Bitterkeit. Er drückte das in seiner Unwilligkeit aus, den Bruder zu begrüßen und bei dem Fest mit dabei zu sein. Aber die Wurzel der Bitterkeit, das, was der Hebräerbrief hier meint, die Wurzel war, dass der Sohn letztendlich den Vater nicht kannte und kein Verständnis hatte von der Gnade des Vaters, von der Gnade Gottes. Und das ist ein dramatischer Befund. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Der Vater hat versucht, ihn aufzufordern, komm doch zurück, komm, lass uns feiern, dein Bruder ist wieder hier, das muss gefeiert werden. Da steht nichts weiter, die Geschichte endet hier. Aber das zeigt uns, dass der Herr uns auffordert, herauszutreten aus einem Lebensstil der Gnadenlosigkeit, hineinzukommen in die Gnade Gottes. Und diese Bitterkeit, und das sehen wir hier bei diesem älteren Sohn, diese Bitterkeit hat verheerende Auswirkungen. Und ich sage es nochmal, das ist kein Kavaliersdelikt, auch in der Gemeinde nicht, es ist kein Kavaliersdelikt. Hebräer 12, Vers 15, es soll nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen und euch zur Last werden und dass dadurch viele verunreinigt werden. Bitterkeit bewirkt zweierlei. Erstens, Bitterkeit wird dir selber zur Last. Und da musst du nicht weit gucken. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der sowas schon mal erlebt hat. Bitterkeit wird dir selber zur Last. Du erlebst Freudlosigkeit. Du drehst dich in deinen Gedanken nur noch um diese Thematik, nur noch um diese Ungerechtigkeit, nur noch um diesen Sachverhalt, um das, was gewesen ist. Und deine Freude geht dir flöten. Es fängt eine Kritiksucht an. Anstatt die Ursache für die Bitterkeit zu suchen, bleibt man auf der Ebene der Schuldzuweisung. Aber der hat doch das und das gesagt. Die hat doch das und das getan. Ohne sich jemals zu fragen, wo ist eigentlich mein eigener Anteil dabei geblieben. Es entwickeln sich Missgunst und Neid. Ganz besonders dann, wenn du siehst, dass Gott die Person trotzdem segnet. Ja, die Person macht Fehler, die Person benimmt sich vielleicht wie die Axt im Walde. Du bist tief verletzt und dann siehst du, und diese Person wird trotzdem gesegnet. Dem geht es trotzdem gut, der geht es trotzdem gut. Wie kann das sein? Es entstehen Missgunst, Neid und letztendlich kommt eine Härte in dein Leben hinein. Man entwickelt eine emotionale Härte, um in Zukunft in ähnlichen Situationen nicht mehr enttäuscht und verletzt zu werden, um den anderen von sich fernzuhalten. Eine Verkapselung dieses Schmerzes und dieser Bitterkeit, dieser Unvergebenheit, dieser Gnadenlosigkeit, das verfestigt sich im Leben und man entwickelt eine Härte. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du Menschen, die bitter sind. Du kommst dir vor, als ob du mit einem Eisklotz sprichst. Und das soll nicht so sein. Und das geht bis hin zu psychischen und physischen Erkrankungen, zu depressiven Verstimmungen, das berühmte Magengeschwür. Ja, Bluthochdruck. Frag mal Ärzte, das sind alles Dinge, die durch Ärger, durch auch natürlich Überforderung und andere Dinge entstehen. Aber frag mal einen Arzt, der wird dir das bestätigen. Bitterkeit, Unvergebenheit haben eine Auswirkung auf unsere Physis. Das ist das eine und das ist schon mal nicht schön. Das soll in unserem Leben, in deinem und meinem Leben nicht so sein. Das zweite ist, und das ist mindestens genauso schlimm. Hier steht, dass durch diese Wurzel der Bitterkeit viele verunreinigt werden. Und das betrifft deine Familie, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Schulkameraden, Arbeitskollegen, wen auch immer, aber es betrifft im Besonderen auch die Gemeinde. Das ist ja ein Wort, was an die Gemeinde gerichtet ist, ein Wort, das an Christen gerichtet ist. Sie wird der Gemeinde, Bitterkeit wird der Gemeinde zur Last und verunreinigt die Gemeinschaft. Dieses Wort verunreinigen bedeutet, dass jemand unrein wird im kultischen Sinne. Das heißt, dass er unfähig gemacht wird, Gott so zu dienen, wie er das eigentlich tun sollte. Das ist eigentlich ein Wort für den Gottesdienst, unrein zu werden. Und was passiert da? Es entsteht negatives Gerede. Weißt du, Menschen, die Bitterkeit und Groll in sich tragen, die können das letztendlich nicht verbergen und für sich behalten. Das kommt irgendwo raus. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es kommt irgendwo raus und wird sichtbar. Was dein Herz voll ist, das fließt dein Mund über, sagt die Bibel. Und es entsteht negatives Gerede. Weißt du schon, dass der oder die, ich will dir mal im Vertrauen was sagen. Weißt du, wenn schon so jemand ankommt, kannst du gleich in Hab-Acht-Stellung gehen. Ich will ja nicht schlecht reden, aber, kennen wir alle. Ne? Weißt du, das heißt nicht, dass man Dinge nicht kritisieren darf, dass man nicht über Sachen sprechen darf, dass man Fehler nicht benennen darf. Weißt du, wir machen alle Fehler in der Gemeinde. Jeder von uns macht Fehler. Ich mache Fehler, du machst Fehler. Es gibt Missverständnisse und so weiter. Wir reden aneinander vorbei. Das ist irgendwie nicht das Problem. Wir können darüber reden und wir müssen, glaube ich, auch darüber reden. Aber hier geht es um eine Haltung, aus der heraus diese Kritik geäußert wird. Weißt du, es macht immer der Ton die Musik. Ja? Es ist immer ein Unterschied, ob dir jemand die Dinge so derartig vor den Latz knallt, dass du ohnmächtig wirst fast, ja? Oder ob der mit einer Haltung der Liebe und des Wohlwollens und der Gnade dir begegnet und sagt, du, da gibt es eine Sache, darüber würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Das ist ein Riesenunterschied. Also wir dürfen darüber sprechen, aber wir müssen negatives Gerede, destruktives Gerede vermeiden. Es geht um die Haltung, aus der heraus wir Dinge sagen. Und dadurch wird Misstrauen gesät. Leute fragen sich, okay, ist das vielleicht wirklich so, wie der sagt oder die? Ist die Person vielleicht wirklich so schlecht, so gemein, so ungeistlich, so böse, was weiß ich? Misstrauen. Dadurch entstehen Parteiungen oder sogar Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Menschen werden verunsichert. Menschen, die gerade angefangen haben, im Glauben zu leben, werden hochgradig verunsichert, wenn sie sowas sehen. Wir reden auf der einen Seite von der Familie Gottes, dass wir zum Gott der Gnade gekommen sind, aber dann hauen wir uns gegenseitig die Sachen um die Ohren und da fragt sich jeder, wo bin ich denn hier hingeraten? Ja, wie kann das sein? Die reden vom liebevollen Gott und selber schlagen sie sich die Sachen um die Ohren. Es entsteht Verunsicherung und viele werden geistlich verunreinigt. Ihr Lieben, Bitterkeit verursacht eine geistliche Verunreinigung, die Menschen unfähig macht oder Menschen zumindest hindert, Gott in Freiheit und in Freude und in der Gnade, in seiner Gnade zu dienen. Und das ist gravieren. Und das darf nicht so bleiben. Und ich will dir was sagen, auch dein Ärger über deinen Bruder, über deine Schwester, über die Gemeinde und so weiter und die daraus resultierende Bitterkeit mögen einen realen Hintergrund haben. Weißt du, ich sage nicht, dass es diese Dinge nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, es gibt Missverständnisse, es gibt echte Enttäuschungen, es gibt echte Verletzungen. Man redet aneinander vorbei, das gibt es alles. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Aber das soll nicht so bleiben. Das darf nicht so bleiben. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir etwas damit machen müssen. Dass wir es nicht vor sich hin wabern lassen dürfen. Und was ist die Lösung? Wie können wir Bitterkeit entgegentreten? Also hier sagt ja der Hebräerbrief, es handelt sich um eine Wurzel der Bitterkeit. Eine Wurzel. Wurzeln sind zunächst mal unsichtbar. Das heißt, da entwickelt sich etwas im Untergrund, was erstmal gar keiner sieht. Das wächst irgendwo so ganz unscheinbar vor sich hin, wächst langsam, manchmal unmerklich heran, bis irgendwann das Resultat sichtbar ist und die Sache herauskommt. Solange Wurzeln klein sind, das ist irgendwie auch klar, kann man sie leicht entfernen. Ne? Kennst du aus deinem eigenen Garten, mir geht das manchmal so, da wächst dann da irgendwas, so ein dünner Faden, so ein Wurzelfaden, dann nehme ich den und reiß da dran, dann ist der halbe Rasen weg oder so. Kennen wir, ne? Aber es ist relativ leicht zu entfernen. Aber wenn du erstmal einen richtigen großen Baum da stehen hast, das ist schwierig, die Wurzel, also an die Wurzel zu kommen. Du kannst den Baum absägen, aber die Wurzel ist drin und irgendwann merkst du, hey, da wachsen ja wieder irgendwelche kleinen Pflänzchen heraus, das Ding schlägt wieder aus und so. Wir müssen an die Wurzel. Wir haben mal bei uns in Berlin auf dem Grundstück eine Tanne gefällt, die war, weiß ich nicht, vielleicht 6 Meter hoch oder so, oder keine Ahnung, also nicht so wahnsinnig groß, ja, hatte schon so einen Stammdurchmesser, also ich konnte sie noch selber fällen. Und dann haben wir das Ding abgeschnitten. Und das war schon genug Arbeit, aber dann dachte ich, das sieht jetzt irgendwie blöd aus. So, ne? Da ist jetzt diese Wurzel da und dieser Stumpf, das muss raus. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, naja, komm, dann buddeln wir jetzt ein bisschen und schneiden die noch ein bisschen weiter unten ab und dann ist das Ding tot. Ich sagte, du, wir haben wie die Kaninchen, haben wir da mit kleinen Schaufeln und Sägen und so weiter da gegraben und gewühlt und unten noch die Erde immer raus und das Ding wurde immer größer. Ja, so oben war es so klein und unten hast du dann gemerkt, so, ach du liebes Lottchen, das war ein Riesenloch hinterher. Und wir haben da geackert und gewühlt den ganzen Nachmittag und dann haben wir das abgesägt, jeden einzelnen Wurzel, Trieb haben wir irgendwie abgesägt und versucht, das Ding rauszuzerren. Das war unglaublich schwer. Und dann hatten wir hinterher so eine Wurzel da liegen, ja. Und haben gedacht, so, oh Mann, das Fällen war ja noch leicht, ja, aber die Wurzel, das war das Problem. Das heißt, je größer die Wurzel ist, desto schwieriger ist es. Deswegen, wenn du so etwas in deinem Herzen merkst, geh es sofort an. Lass es nicht wachsen. Lass es nicht über Wochen, Monate, Jahre wachsen. Friss das nicht in dich hinein. Lass das nicht einfach da sein. Also die Lösung ist nicht, alles in sich hineinzufressen, zu sagen, ja, die Zeit halt alle Wunden und so weiter. Die Lösung ist nicht zu resignieren, zu sagen, das bringt ja sowieso nichts. Ne? Die hören ja sowieso nicht auf mich oder der ist ja sowieso immer so. Die Lösung ist nicht, die Gemeinschaft oder die Gemeinde zu verlassen. Das ist ja auch eine beliebte Strategie, ja, oh, der ist mir blöde gekommen, jetzt suche ich mir eine andere Gemeinde, Age. Das ist nicht die Lösung. Warum? Weil du die Bitterkeit in dir mitnimmst. Die bleibt da. Das ist eine Wurzel, die in dir ist. Nicht in der Gemeinde, die ist in dir. Und das ist das Problem. Also, was ist die Lösung? Und das Erste, das wird dich vielleicht ein bisschen erstaunen, übernimm Verantwortung für diese Bitterkeit. Du. Übernimm Verantwortung für diese Bitterkeit, auch wenn der andere dich verletzt hat oder falsch behandelt hat. Auch wenn die Umstände real sind und es wirklich so war. Übernimm Verantwortung für dich selber. Total wichtig. Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, das ist der Begründer der Logotherapie, der Existenzanalyse, und der war Jude und der ist im Dritten Reich ins KZ gekommen. Sie wurden während des Krieges in verschiedene Konzentrationslager verschleppt, darunter auch Auschwitz. Seine gesamte Familie wurde in den Lagern ermordet und er selber war zuletzt in einem Außenlager im KZ Dachau und ist eigentlich nur knapp dem Tod entgangen. Er wurde 1945 von der US-Armee befreit. Und Viktor Frankl hat ein Buch geschrieben über diese Erlebnisse und das kann ich dir zum Lesen mal empfehlen. Das ist keine leichte Lektüre, aber es ist hochinteressant. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und er hat diese Erlebnisse, das, was er erfahren hat, mit dem Blick eines Psychologen von außen, aus einer Metaperspektive angeschaut. Und er hat sich angeschaut, wie reagieren meine Mithäftlinge, wie reagiere ich auf diese Dinge, auf diese absolute Ausnahmesituation. Und er hat viele Dinge analytisch beschrieben, schrecklich genug, was er beschreibt, aber er hat Dinge analytisch beschrieben. Und er hat etwas dazu gesagt, und das will ich dir vorlesen, und das ist so frappierend. Er sagte, ich erkläre dir gleich auch, was das bedeutet, er sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Was meint er damit? Er sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Da gibt es etwas, was dir passiert. Da gibt es Umstände, da gibt es Menschen, die dir etwas antun. Und dann ist die Frage, wie du darauf reagierst. Und zwischen dem, was Menschen dir antun und deiner Reaktion, gibt es einen Raum, gibt es eine Möglichkeit, wo du entscheiden kannst, wie du darauf reagierst. Und er sagt, und in dieser Entscheidung, die wir treffen, liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, entscheiden wir uns, ins Gefängnis zu gehen, ins emotionale Gefängnis oder frei zu sein. Entscheiden wir uns, andere Menschen mit Ketten zu binden oder andere Menschen loszulassen. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das sagt ein Mann, der im Konzentrationslager die schlimmsten Gemeinheiten, Misshandlungen und Grausamkeiten erlebt hat. Aber er hat etwas verstanden und sagt, wenn ich diese Dinge nicht loslasse, wenn ich nicht die Entscheidung treffe und ich habe die Entscheidung, egal wie schlimm es um mich herum aussieht, ich kann immer entscheiden, das kann mir kein Mensch nehmen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich ein Opfer und dann gebe ich mich auf und ich werde mich in Bitterkeit und Unvergebenheit verlieren. Starkes Zeugnis dieses Mannes. Also du kannst nicht kontrollieren, was dir passiert, aber du hast die Möglichkeit, deine Reaktion darauf zu kontrollieren. Und insofern liegt es in unserer Verantwortung, wie wir auf Ungerechtigkeiten, Verletzungen und so weiter reagieren. Erforsche dein Herz und frag dich, wo gibt es Bitterkeit in meinem Herzen gegen eine Person oder auch gegen Umstände, vielleicht ist es die Regierung oder Lebensumstände, wo ist etwas in meinem Leben so verhärtet, dass ich selber gefangen genommen bin. Lass nicht zu, dass das so bleibt. Das ist das Erste, übernimm Verantwortung dafür. Das Zweite, empfange Vergebung. Sag zum Herrn, Herr, das stimmt, da ist Bitterkeit in meinem Herzen. Ich habe was gegen den oder die. Ich habe mich aufgeregt über meine Lebensumstände. Ich fühle mich ungerecht behandelt, das stimmt. Bitte vergib mir. Dem Herrn das zu bekennen und Vergebung zu empfangen, Gnade von Gott zu nehmen für dein Leben, für deine Lebensumstände. Das Dritte ist, Vergebung zu gewähren, Gnade zu gewähren. Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Gewähre dem, der an dir schuldig geworden ist und der dich verletzt hat, Gnade. Ist das leicht? Nein, das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer so. Weißt du, der andere hat dir gerade die größten Gemeinheiten an den Kopf geworfen, hat sich benommen, unmöglich und so weiter. Das ist dann schwierig zu sagen, ach, ja, so, alles nicht so schlimm. Vielleicht braucht es eine Zeit. Vielleicht braucht es ein Gebet mit dem Bruder, mit der Schwester. Vielleicht braucht es einen längeren Prozess, dass der Heilige Geist an dir arbeiten kann. Aber gewähre dem anderen Vergebung. Es verändert vielleicht auch nicht sofort die Situation oder die Person, aber auf jeden Fall verändert es dich selber. Und dann, und das ist das Letzte, und damit möchte ich schließen, sorge dafür, dass nichts nachwächst. Die Wurzel muss raus. Die Wurzel muss rausgerissen werden. Aber trotzdem kann es sein, dass immer mal noch irgendwelche Dinge, Sträuchlein, Schösslinge irgendwie nachwachsen. Sorg dafür, dass nichts nachwächst. Und wie kannst du das machen? Lerne den Gott der Gnade persönlich kennen. Der ältere Sohn kannte seinen Vater nicht. Er kannte nicht die Gnade Gottes. Deswegen ist er bitter geworden. Deswegen ist er bestimmt, kann ich mir vorstellen, bitter geblieben und immer wieder neu bitter geworden. Aber lerne den Gott der Gnade persönlich kennen. Und in diesem Prozess der Selbsterkenntnis, in diesem Prozess des Vergebens, des Loslassens, auch der Klärung der Ursachen deiner Reaktion auf Verletzungen und Ungerechtigkeiten, in diesem Prozess wirst du den Gott der Gnade kennenlernen, weil du selber Gnade empfängst, weil du merkst, Gott kommt und heilt dein Herz, Gott kommt und löst Dinge einfach auf eine Art und Weise, wie das vielleicht ein Psychologe oder Psychiater niemals tun kann. Gott kann das tun. Lerne den Gott der Gnade kennen. Und du wirst erkennen und erleben, wie sehr Gott der Vater dich liebt und dass er nicht schuld ist an deinen Lebensumständen, dass du ihm nicht egal bist und dass alles, was sein ist, auch dein ist durch Christus. Und so immunisierst du dein Herz gegen Bitterkeit, auch gegen zukünftige Bitterkeit. Amen.